NDR Info. Echo des Tages.
Der Überblick über die wichtigsten Themen an diesem Samstag. Wir schauen zunächst nach Berlin, wo mehrere tausend Menschen heute gegen die Schutzmaßnahmen gegen das Coronavirus protestiert haben. Die Polizei hat die Demonstration am frühen Nachmittag auflösen müssen, weil viele Teilnehmer keine Maske trugen. Außerdem sprechen wir über den Wechsel an der Parteispitze der Linken. Katja Kipping und Bernd Rieksinger machen den Weg für Nachfolger frei. Und wir schauen auf die Tour de France. Obwohl es in Frankreich nach wie vor viele Neuinfektionen mit dem Coronavirus gibt, sind die Radrennfahrer heute in Nizza gestartet. Ich bin Michael Latz, schönen guten Abend. Verstöße gegen das Infektionsschutzgesetz hatte Berlins Innensenator befürchtet, als er die für heute geplante Großdemonstration gegen die Corona-Auflagen ursprünglich verboten hat. Das Verbot aber wurde vom Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg kassiert und mehrere 10.000 Menschen gingen heute in der Hauptstadt auf die Straßen. Die Polizei schätzt, dass allein bei der Demo rund 18.000 Menschen unterwegs waren. Zunächst ohne ausreichend Abstand und viele ohne Schutzmasken, genau wie ursprünglich vom Innensenator befürchtet. Die Polizei hat den Demonstrationszug daraufhin am frühen Nachmittag aufgelöst. Eine Kundgebung an der Siegessäule aber durfte stattfinden. Vereinzelt gab es auch Auseinandersetzungen zwischen Demonstranten und Polizei. Oliver Schursch hat den Demonstrationstag in Berlin heute verfolgt.
Den größten Zwischenfall gab es vor der russischen Botschaft unter den Linden. Ein RBB-Reporter berichtete, dass da vor allem Mitglieder der Reichsbürgerbewegung involviert waren. Polizeisprecherin Anja Dirschke erzählte von einer Konfrontation mit den Demonstranten.
Es ist auch aus einer Personengruppe von ca. 2000 Personen, die sich vor der russischen Botschaft aufgehalten haben, zu Angriffen auf Einsatzkräfte gekommen, Flaschenwürfen. Zwei wurden dann hier wirklich tatsächlich vorläufig festgenommen, zunächst mal für die weiteren Ermittlungen. Es ist zu Rangeleien und auch Anwendungen von Zwang gekommen. Es musste Pfefferspray eingesetzt werden. Also es ist schon hier und da Unmut zu spüren. Das trifft aber nicht auf die Kundgebung hier auf der Straße des 17. Juni zu.
Zuvor wurde der Demonstrationszug nach wenigen hundert Metern von der Polizei an der Torstraße gestoppt, weil sich die Demonstranten nicht an die Abstandsregeln halten und auch keine Masken aufsetzen wollten. Die Einsatzkräfte trugen dann einzelnen Demonstranten weg, die sich auf die Straße gesetzt hatten. Die Versammlung zwischen Siegessäule und Brandenburger Tor mit mehreren 10.000 Teilnehmern, die Polizei sprach von 20.000, doch es könnten weit mehr gewesen sein, verlief dann weitgehend störungsfrei. Die meisten Demonstranten waren aus dem bürgerlichen Lager, zum Teil mit Friedensfahnen und Regenbogenfahnen, mit Musikinstrumenten oder auch in Bayerntracht. Aber auch die rechte Szene war deutlich präsent. Unter anderem waren viele schwarz-weiß-rote Reichsfahnen zu sehen und das schien kaum jemanden zu stören.
Ich habe mit keinem Nazi gesprochen, ehrlich nicht. Keinen einzigen. Nur weil die Leute ihre Meinung sagen, werden sie diffamiert und werden als Nazis und Rechtsextremist dargestellt. Ich war noch nie rechts, ich war früher im Gegenteil links gewesen.
Aber Sie halten auch die Reichsflagge in der Hand.
Ja, die ist ja nicht verboten. Das hat nichts mit rechts zu tun. Die Fahne ist zugelassen. Reichskriegsflagge, ja, die sollte man nicht unbedingt in der Hand nehmen. Da bin ich auch nicht dafür.
Ich arbeite als Kindercoach und Erzieher und Thema Kinder stört mich definitiv und es muss sich echt was verändern. Ich hoffe, dass die Masken fallen, dass diese ganze Lüge aufgelöst wird und dass wir endlich mal wieder frei leben.
Ist das ein Problem für Sie, wenn hier auch Neonazis unterwegs sind?
Darf man auch Meinung haben, solange wir hier keine Steine fliegen? Wir leben im freien Land.
Es gab auch mehrere kleinere Gegendemonstrationen. Etwa 50 schwarz gekleidete Antifa-Aktivisten versuchten vor dem Brandenburger Tor mit Sprechchören und Buhrufen zu stören.
Was immer man kritisiert, was immer man zu sagen hat, was immer man will, niemals läuft man mit Nazis. Niemals bietet man Nazis eine Bühne. Und das ist das, was sie tun. Das ist faktisch so. Und das ist deren politische Verantwortung.
Diese Antifa-Gruppe startete dann eine kleinere Schlägerei mit Demonstranten, die aber schnell von der Polizei beendet wurde.
Oliver Schosch über die Anti-Corona-Demonstrationen in Berlin. Die Linke bekommt eine neue Führungsspitze. Das ist jetzt sicher, nachdem erst die Bundesvorsitzende Katja Kipping und heute dann auch Co-Chef Bernd Rieksinger erklärt haben, dass sie nicht noch einmal kandidieren wollen. Seit gut 8 Jahren stehen beide an der Spitze der Linken und laut Satzung sollte nun ein Wechsel kommen. Sollte, aber müsste eben nicht zwingend. Dennoch haben beide ihren Verzicht erklärt. Das heißt, der Parteitag Ende Oktober muss ein neues Führungsduo wählen. Wer dafür gehandelt wird und wie sich Katja Kipping und Bernd Rieksinger verabschiedet haben, fasst Isabel Reifenrath zusammen.
Er wurde nicht gegangen und er rennt auch nicht weg, stellte Bernd Rieksinger gegenüber dem ARD-Hauptstadtstudio klar.
Ich hätte weitermachen können und das ist ein gutes Gefühl, wenn man sich selber entscheiden kann und nicht dazu gezwungen wird, aufzuhören.
In der Satzung der Linkspartei steht, dass kein Mitglied ein Amt länger als 8 Jahre ausüben soll. Trotzdem war in der Partei diskutiert worden, ob Katja Kipping nicht nochmal wiedergewählt werden könnte. Gestern stellte sie in einem Brief an die Partei klar, dass sie das gar nicht will.
8 Jahre Parteivorsitz waren eine schöne und bewegende Zeit. Und es war auch eine Zeit, in der ich mir und anderen einiges abverlangt habe. Wir sind bekanntlich eine lebendige Partei, die mitunter auch gerne miteinander rauft.
Auf Twitter gab es Dank von vielen Parteikollegen. Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow dankte Kipping und Rieksinger für engagiertes Wirken. Rieksinger zeigte sich mit seiner Amtszeit hochzufrieden.
Wir haben eine gute Bilanz und jetzt können wir ruhigen Gewissens sagen, jetzt können neue Leute die Partei in der Zukunft führen.
Wer die Partei künftig führen soll, steht noch nicht fest. Bernd Rieksinger ließ nur durchblicken, dass es einen geordneten Übergang geben soll auf dem Parteitag der Linken Ende Oktober. Es wäre das erste Mal, dass in der Linken kein Streit um die Macht ausbricht. Für Bernd Rieksinger und Katja Kipping steht aber schon fest, wohin es für die Linkspartei gehen soll, in Richtung Regierung. Kipping schreibt in ihrer Erklärung:
Zukünftig möchte ich verstärkt in der Gesellschaft Brücken bauen für einen sozial-ökologischen Aufbruch, für neue linke Mehrheiten.
In welcher Position sie das tun will, als Fraktionschefin oder außerhalb der Partei, ließ sie dabei offen. Auch Bernd Rieksinger spricht sich für einen linken New Green Deal aus. Zuletzt hatte die Linke viele Wähler an die Grünen verloren, mehr noch als an die AfD.
Wir müssen grundlegend andere Wege beschreiben. Wir müssen den Sozialstaat stärken, wir müssen die Flächentarifverträge stärken. Wir müssen aber auch einen sozialökologischen Umbau von Wirtschaft und Gesellschaft herbeiführen, wenn wir eine Zukunft für unsere Kinder und Enkel herstellen wollen.
Dazu bräuchte es einen Richtungswechsel in der Linkspartei, so Rieksinger. Ob den alle in der Partei mittragen, ist fraglich. Umso wichtiger wird es sein, die Partei hinter einer neuen Parteispitze zu einen. 2 Frauen sind zurzeit im Gespräch. Die Fraktionsvorsitzende der Linken in Hessen, Janine Wissler, und Thüringens Linken-Chefin Susanne Hennig-Welsow. Hennig-Welsow sagte der dpa bereits, sie könne sich eine weibliche Doppelspitze sehr gut vorstellen. Eine Entscheidung sei aber noch nicht gefallen. Wissler wollte sich noch nicht zu einer möglichen Kandidatur äußern. Gewählt wird die neue Parteispitze auf dem linken Parteitag Ende Oktober.
Die Linke braucht also eine neue Führung und das etwa ein Jahr vor der Bundestagswahl. Darüber habe ich vor der Sendung mit dem Parteienforscher Gero Neugebauer gesprochen. Herr Neugebauer, überraschend kommt der Wechsel an der Parteispitze nicht, aber ist er zu diesem Zeitpunkt auch geschickt? So ein neues Führungsduo, das muss ja erstmal bekannt werden.
Richtig, das ist ein Problem und selbst wenn man das Problem theoretisch betrachtet, sie werden auf dem Wahlparteitag vielleicht wählen, wird man immer noch nicht wissen, wer dann eigentlich für die Partei spricht, denn die beiden neuen Repräsentanten werden sicherlich erst einmal Mühe haben, sich in der Partei zu behaupten und dann haben sie die Konkurrenz der Fraktionsvorsitzenden. Also insofern ist das keine leichte Situation und das wird das Bild der Linken in der Öffentlichkeit nicht gerade schärfen.
Nun werden ja schon einige Namen gehandelt, die als Nachfolge in Frage kommen könnten. Da haben wir zum Beispiel die hessische Fraktionsvorsitzende Wissler oder die Landesvorsitzende aus Thüringen, Hennig-Welsow. Für welche Richtungen in der Partei stehen diese Namen?
Die stehen für 2 unterschiedliche Positionen, nämlich einmal, vor allen Dingen typisch für Landespolitiker und gerade für Thüringen, stehen sie für eine Position, wo sie sagen, wir wollen Reformpolitik machen, der soll auch radikal sein, aber wir sind auf Bündnisse aus und wir wollen auch in Regierungen rein, während die Position, die von Frau Wissler repräsentiert wird, die sagen, tut mir leid, es gibt auch in Koalitionen keine Möglichkeit, ökologische Projekte gegen das Kapital, wie es da heißt, durchzusetzen und wir sind lieber Partner von Bewegung, eine Partei, die auf der Straße aktiv ist oder nicht so sehr im Parlament und vor allen Dingen auch nicht als Partnerin in einer Bundesregierung.
Nun wäre es ja gar nicht so ungeschickt, beide Strömungen in einer neuen Führungsspitze zu vereinigen.
Das ist tatsächlich theoretisch eine Möglichkeit. Praktisch aber heißt das, dass die Partei keine Führung hat, die für die Partei spricht, sondern die sprechen immer nur für Teile der Partei. Und dann sprechen sie auch nicht für die Gesamtpartei, weil die Fraktionsvorsitzenden, die Gegenwärtigen, es sich nicht nehmen lassen werden, aus ihrer Sicht für die Linke zu sprechen. Und die beiden sprechen auch nicht für die Gesamtfraktion, sondern immer nur für Teile. Insofern bietet die Linke zurzeit ein Bild, das in der Tat den Wählerinnen und Wählern nicht gerade sympathisch erscheinen muss, weil sie als nicht geschlossene, auftretende und handlungsfähige Partei erscheint.
Ist das auch eine der größten Baustellen, die Kipping und Rieksinger der Partei hinterlassen? Es klang ja auch eine gewisse Kritik in dem offenen Brief von Katja Kipping durch, dass die Partei mit ihrem Führungsduo oft ziemlich rüde umspringt.
Also man muss sehen, Kipping stand ja in der Partei für einen libertären Flügel, also Mitglieder, die eher in den Großstädten zu Hause waren, die ja jünger waren, aber sie hatte keine ausreichende und zudem schwindende politische Unterstützung. Das macht sie in solchen Bemerkungen deutlich. Und Rieksinger, der ursprünglich aus dem gewerkschaftlichen Lager kam, von Lafontaine protegiert wurde, der hat auf Dauer nicht genügend Respekt erwerben können. Sie haben ihre ursprüngliche Leistung, die Partei nach 2012, als sie vor einer Spaltung bedroht war, zusammenzuführen. Aber sie hat nicht erreicht, dass die einzelnen innerparteilichen Flügel weiter ihre Vorstellung von Politik durchsetzen wollte, dass die Fraktion ihren Anspruch aufgegeben hat, die Partei als ihre Dienstleisterin zu verstehen. Das ist auch ein Grund der Klage von Frau Kipping. Oder dass eben einzelne Repräsentanten gesagt haben, nee, unser Kurs ist der Alleinseligmachende.
Nun wird ja inzwischen, anders als noch vor ein paar Jahren, über eine Annäherung der Linken an die SPD diskutiert, ganz offen. Ist das vor diesem Hintergrund eine realistische Option oder eher nur neuer Stoff für neuen Zoff?
Wer zurzeit in der Linken, wie Rieksinger argumentiert, die SPD habe sich der Linken angenähert, die diskutieren eigentlich in Richtung der eigenen Partei. Aber das dient dazu, die Kritiker der Annäherung an die SPD sozusagen zu beruhigen und sagen, nee, es ist genau umgekehrt. Und andere sagen wiederum, Leute, warum sollen wir denn eigentlich noch die Linke wählen, wenn der ursprüngliche Gründungszweck der Linken Druck auf die SPD auszuüben, damit sie wieder sozialdemokratischer wird, damit sie wieder Linke wird, sich nun erfüllt, dann besteht ja kein Bedarf mehr daran, die Linke zu wählen. Also da gibt es noch heftige Kritik und deshalb würde ich sagen, neuer Stoff für neuen Zoff.
Das waren Einschätzungen von Parteienforscher Gero Neugebauer. Vielen Dank. Hilfen für Freiberufler und Kleinunternehmen, Kredite und Bürgschaften für große Firmen, Unterstützung für Familien, Extraausgaben für das Gesundheitswesen, ein milliardenschweres Konjunkturprogramm und. Die Corona-Krise ist furchtbar teuer. 156 Milliarden Euro neue Schulden nimmt der Bund im kommenden Jahr auf, um all das zu finanzieren. Und ein Ende ist noch nicht in Sicht. Auch Bundesfinanzminister Scholz hat heute in einem Interview klargemacht, dass ein ziemlich langer Atem nötig sein wird. Und Scholz hat auch durchblicken lassen, wer dabei helfen soll, das Geld wieder reinzuholen. Von Steuererhöhungen für Menschen mit hohen Einkommen ist die Rede. Anja Günther berichtet aus Berlin.
Die SPD funkt weiter nach links, jetzt auch in puncto Steuererhöhungen. Aus Sicht von Bundesfinanzminister Olaf Scholz gehört zu einem leistungsgerechten Steuersystem, dass Spitzenverdiener künftig einen höheren Beitrag zur Finanzierung des Gemeinwesens leisten. Menschen, die ein paar hunderttausend Euro verdienen, so der Finanzminister in der Rheinischen Post. Am 10. August hatte die SPD Olaf Scholz als ihren Kanzlerkandidaten vorgestellt. Schon damals hatte der Finanzminister betont, CDU und CSU müssten nach der Bundestagswahl 2021 von der Regierungsverantwortung auf die Oppositionsbank wechseln. Denn die Union habe, anders als die SPD, nicht die richtigen Pläne für eine soziale Zukunft.
Dann wird beim Sozialstaat gespart, dann werden Steuern gesenkt für Leute mit Spitzeneinkommen und riesigen Vermögen. Das alles wird auf uns zukommen. Das ist das politische Programm unserer konservativen Wettbewerber. Wir finden das falsch. Wir wollen ein Land, das solidarisch und gerecht ist.
Bisher hatte vor allem Saskia Esken das Thema vorangetrieben. Die SPD-Chefin brachte zuletzt mehrfach eine Vermögensabgabe ins Spiel. Zunächst einmalig, um die finanzpolitischen Folgen der Corona-Krise abzumildern.
Die SPD hat im Dezember ein umfassendes Steuerkonzept beschlossen, das ihrer Programmatik entspricht. Und auch Olaf Scholz hat dem zugestimmt. Und ich habe vor einigen Tagen auch gehört, dass er über die Besteuerung von Einkommen auch nachdenkt.
Sagte Esken im April. Olaf Scholz hat nun offenbar nachgedacht. Ganz neu aber ist der Gedanke nicht. Auf dem SPD-Parteitag im Dezember, noch vor der Krise, gab es große Zustimmung für den Vorschlag, eine Vermögensteuer ab einem Nettovermögen von 2 Millionen Euro wieder einzuführen. Nur mit dem aktuellen Koalitionspartner der SPD, der Union, wäre eine wie auch immer geartete Zusatzbelastung besonders Vermögender nicht zu machen. Unionsfraktionsvize Carsten Linnemann sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, jetzt in der Corona-Krise könne man Steuererhöhungen am allerwenigsten gebrauchen. Scholz' Gedankenspiele beziehen sich allerdings auf die Zeit nach der Bundestagswahl im Herbst 2021. Bei entsprechenden Wahlergebnissen könnte sich die SPD dann eine Koalition mit Grünen und Linken vorstellen. Der scheidende Linksparteichef Bernd Rixinger will eine Vermögensabgabe schon lange, erst recht jetzt in der Corona-Krise, wie er zuletzt im ARD-Sommerinterview sagte.
Es sollte jetzt zum ersten Mal so sein, dass in einer großen Krise nicht die Rentner und Rentnerinnen, nicht die Erwerbslosen und nicht die Beschäftigten bezahlen, sondern die Millionäre und Milliardäre, und dass die jetzt eine einmalige Vermögensabgabe bezahlen, dafür ist es höchste Zeit.
Finanzminister Scholz spricht mit Blick auf mögliche Steuererhöhungen von pragmatischer Politik. Und das bedeutet nicht, dass der Staat Spitzenverdiener verschone und deshalb zusätzliche Schulden mache.
Das Echo des Tages an diesem Samstag auf NDR Info und WDR 5. Mehr als 400 Menschen sitzen zurzeit auf dem Mittelmeer in Rettungsschiffen fest. Menschen, die beim Versuch nach Europa zu gelangen, von Hilfsorganisationen aufgegriffen worden sind. Die Vereinten Nationen haben heute alle Anrainerstaaten aufgefordert, ihre Häfen für diese Schiffe zu öffnen. Leben zu retten dürfe nicht bestraft werden, appellieren das Flüchtlingshilfswerk UNHCR und die Internationale Organisation für Migration. Allein das Rettungsschiff Louis Michel, das der britische Künstler Banksy finanziert hat, hat mehr als 200 Menschen an Bord. Genau wie die Sea-Watch 4, die überwiegend mit kirchlichen Geldern betrieben wird. Elisabeth Pongratz beobachtet die Lage aus Rom.
Seit mehreren Tagen wartet das Rettungsschiff Sea-Watch 4 auf die Zuweisung eines sicheren Hafens. Bei 3 Einsätzen vor der libyschen Küste hatte die Crew Migranten aus dem Mittelmeer gerettet. Momentan befinden sich 201 Überlebende an Bord. Bei den Rettungsaktionen hatte auch die Louis Michel geholfen, ein Schiff, das unter deutscher Flagge fährt und vom Streetart-Künstler Banksy unterstützt wird. Nun braucht dieses Selbsthilfe. Per Twitter hatte die Mannschaft einen Notruf abgesetzt. Das Boot sei manövrierunfähig, da das Deck überfüllt und an einer der Seiten eine Rettungsinsel ausgefahren sei. An Bord befänden sich 219 Schiffbrüchige. Die Menschen seien traumatisiert, einige hätten Verbrennungen infolge eines Gemisches aus Salzwasser und Treibstoff. Auch ein Toter befände sich an Bord. Das Rettungsschiff Sea-Watch 4 ist inzwischen auf dem Weg, um der Louis Michel zu helfen. Wie ein Sprecher der Organisation dem ARD-Studio Rom mitteilte, müsse man selbst vor Ort sehen, wie die Situation sei. Zwar werde das Boot von Aktivisten aus ganz Europa betrieben, die erfahren in der Seenotrettung seien. Aber das Schiff sei deutlich kleiner als die Sea-Watch 4 und für die Aufnahme von Geretteten schlechter ausgerüstet.
2 Wochen ist es her, da haben Israel und die Vereinigten Arabischen Emirate überraschend erklärt, dass sie ihre Beziehungen normalisieren wollen. Ein ziemlich großer Schritt war das, denn ansonsten unterhält Israel nur zu den arabischen Ländern Ägypten und Jordanien diplomatische Beziehungen. Nach der grundsätzlichen Einigung geht es nun aber offenbar ganz schnell. Heute haben die Vereinigten Arabischen Emirate ein Gesetz aufgehoben, mit dem sie Israel bisher boykottiert haben. Carsten Kühntop berichtet aus Berlin.
Mit einem Federstrich erklärte der Präsident der Vereinigten Arabischen Emirate ein Gesetz für unwirksam, das fast 50 Jahre lang jeden Kontakt mit Israel unter Strafe gestellt hatte. Laut der staatlichen Nachrichtenagentur bedeutet das, dass nun Beziehungen jeder Art zwischen beiden Ländern erlaubt sind. Mitte August hatten die Emirate und Israel vereinbart, diplomatische Beziehungen aufzunehmen. Im Einzelnen muss das allerdings noch ausverhandelt werden. Israel sagte zu, im Gegenzug für die Anerkennung durch die Emirate, die geplante völkerrechtswidrige Annektierung von Teilen des palästinensischen Westjordanlandes auszusetzen. Seit Jahren hatte es im Geheimen Kontakte zwischen den Regierungen in Abu Dhabi und Jerusalem gegeben. Was die beiden Länder nun dazu bringt, ihre Beziehungen zu normalisieren, ist der Iran. Sowohl die Emirate als auch Israel sehen das Verhalten des Iran in der Region als bedrohlich. Was gute Beziehungen mit Israel für die Emirate besonders interessant macht, ist der Bereich Forschung und Entwicklung. Die Emirate hoffen, von israelischem Know-how zu profitieren. Umgekehrt können sie für israelische Firmen ein zahlungskräftiger Partner sein.
In Spanien kämpfen die Feuerwehren gegen mehrere Waldbrände. Nachdem es wochenlang nicht geregnet hat, brennt es unter anderem in der Region Andalusien im Süden des Landes. Mehrere Dörfer mussten inzwischen geräumt werden. Aus Madrid berichtet Oliver Neuroth.
Die Flammen nähern sich einigen Dörfern in der Sierra de Huelva, einem hügeligen Gebiet 1,5 Autostunden nordwestlich von Sevilla. Rund 500 Bewohner mussten ihre Häuser verlassen und vorübergehend in Sporthallen und Gemeindezentren umziehen. Die Behörden riefen die Menschen dazu auf, geduldig zu sein, noch könne niemand sagen, wann sie zurück in ihre Wohnungen dürften. Die Feuerwehr hat Probleme, den Brand unter Kontrolle zu bekommen. Wind facht die Flammen immer wieder an. Das Gelände ist zudem schlecht zugänglich. Etwa 300 Feuerwehrleute sind am Boden im Einsatz. Hinzu kommen 20 Löschflugzeuge und Hubschrauber. Nach ersten Schätzungen der Feuerwehr hat der Brand bis zum Morgen eine Fläche von 9000 Hektar Wald zerstört. Das entspricht etwa der Größe der Nordseeinsel Sylt. Auch in der westspanischen Region Extremadura, nahe der Grenze zu Portugal, brennen Wälder. In der Nähe der Stadt Cáceres ist die Feuerwehr mit mehreren Löschflugzeugen im Einsatz. 120 Anwohner wurden in Sicherheit gebracht. Dort, wo nun Wälder in Flammen stehen, war es in den vergangenen Tagen fast 40 Grad heiß. Wochenlang hatte es nicht geregnet, die Böden sind entsprechend trocken.
Von Spanien zurück nach Norddeutschland. Der Nord-Ostsee-Kanal gilt als die meistbefahrene künstliche Wasserstraße der Welt. Und ausgerechnet an der Zufahrt in diesen Kanal bei Kiel bekommen es die Schiffsführer jetzt mit einem Nadelöhr zu tun. Eine der beiden Schleusenkammern in Kiel-Holtenau fällt wohl auf unbestimmte Zeit aus. Heute früh war ein Frachter gegen das seeseitige Schleusentor gefahren und hatte sich verkeilt. Aus Kiel Christian Wolf.
Nach rund 6 Stunden haben 2 Schlepper den rund 88 Meter langen Frachter aus dem Schleusentor gezogen und zu einer naheliegenden Werft gebracht. Taucher sollen jetzt untersuchen, wie schwer das Schleusentor beschädigt ist. Klar ist aber schon, es muss entfernt und repariert werden. Wie es nun ersetzt werden kann, ist aber noch unklar. Seit einer anderen Havarie vor rund 2,5 Jahren gibt es in Kiel kein Ersatztor mehr. Das zuständige Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt will nun prüfen, ob notfalls ein anderes Schleusentor, das sich in Reparatur befindet, vorerst genutzt werden kann. Die genaue Schadenshöhe steht noch nicht fest, auch nicht, wie es zur Havarie kommen konnte. Es soll aber vermutlich Funkprobleme gegeben haben.
Aus all den Comic-Verfilmungen, die in den vergangenen Jahren in die Kinos gekommen sind, da sticht einer Film ganz besonders hervor, Black Panther. Zum ersten Mal stand in dem Film 2018 ein schwarzer Superheld im Mittelpunkt. Verkörpert wurde der Black Panther von Chadwick Boseman. Und obwohl der Film für viel Furore sorgte und Boseman damit einem weltweiten Publikum bekannt wurde, dürfte kaum jemandem klar gewesen sein, dass der Schauspieler schon während der Dreharbeiten krank war. Nun hat seine Familie bestätigt, dass Chadwick Boseman mit 43 Jahren an Krebs gestorben ist. Katharina Wilhelm berichtet aus Los Angeles.
Mein Sohn, deine Zeit ist gekommen.
Show me my respect and bow down.
Du musst entscheiden, was für ein König du sein willst.
Wakanda forever!
Es passiert nur selten, dass ein Comicfilm solch einen kulturellen Einfluss hat. Doch die Comicverfilmung Black Panther und König T'Challa aus Wakanda, den Chadwick Boseman verkörperte, waren mehr als Popcorn-Kino. Sie beeinflussten vor allem schwarze Amerikaner, machten sie stolz, erzählt Boseman im Interview mit Talkshow-Moderator Trevor Noah.
We didn't know, that it would be this sort of impact that
right.
We knew. That it would be important to see a black superhero.
Wir wussten nicht, dass es diesen Einfluss haben würde. Wir wussten, dass es wichtig war, einen schwarzen Superhelden zu sehen. 2018 kam die Marvel-Comicbuch-Adaption in die Kinos und zeigte das geheim gehaltene Land Wakanda in Afrika. Mit stolzen Kriegerinnen und einer hochentwickelten Technologie. Wakanda sei zu einer Idee von Exzellenz und Hoffnung geworden, sagte Boseman im Interview mit The Upcoming.
I think it's become, you know, this idea of.
Es ist zu einem kulturellen Bild geworden. Es zeugt von Stolz. Manchmal sieht man fiktionale Dinge im Film, die später dann auch das reale Leben inspirieren und die nur wegen einem Film existieren. Die Symbolik des Films wurde auch bei den Black Lives Matter-Protesten aufgenommen. Black Panther und Wakanda, sie stehen für Stolz und Stärke schwarzer Menschen. Für Boseman war der Comicheld Black Panther im schwarzen Kostüm die wichtigste Rolle seines Lebens. Schon zuvor hatte der in South Carolina geborene Boseman Helden porträtiert, wie zum Beispiel den Basketballspieler Jackie Robinson. Für die Rolle des Königs T'Challa wurde er mit mehreren Preisen ausgezeichnet. Dass Boseman nun mit nur 43 Jahren gestorben ist, löste in Hollywood Entsetzen aus. Die Oscar Academy beschrieb es als unermesslichen Verlust. Schauspielerin Halle Berry beschrieb Boseman als ein unglaubliches Talent. Schauspielkollege Mark Ruffalo sagte, es sei eine Ehre gewesen, mit ihm gearbeitet zu haben. Boseman hatte seine Darmkrebserkrankung nicht öffentlich gemacht. Während Chemotherapien und Operationen drehte er noch Filme, hieß es in einer Mitteilung auf seiner Twitter-Seite. Offenbar hatte Chadwick Boseman 4 Jahre lang gegen den Krebs gekämpft. Zum Markenzeichen der Krieger aus Wakanda gehört der Gruß mit den gekreuzten Armen auf der Brust. Und so empfing auch Talkshow-Moderator Trevor Noah Chadwick Boseman in seiner Sendung. Er scherzte, dass man ihn so bis zum Rest seines Lebens begrüßen werde.
Everywhere you go now for the rest of your life, you will be greeted like this.
You are not lying.
Mit Sicherheit wird Chadwick Boseman so zumindest von seinen Fans verabschiedet.
Und zum Schluss kommen wir zum Sport. In Nizza ist heute die Tour de France der Radprofis gestartet. Unter scharfen Corona-Auflagen und trotz hoher Infektionszahlen mit dem Virus in Frankreich. Mehr weiß Moritz Kühn.
Heute gab es die erste Etappe mit Start und Ziel in Nizza. Und gewonnen hat der Norweger Alexander Kristoff. Er hat sich im Schlusssprint durchgesetzt. Aber für Gesprächsstoff sorgten vor allem die vielen Stürze. Holger Gerska ist unser Radsportexperte, hat die erste Etappe verfolgt und ist uns jetzt live in Nizza zugeschaltet. Holger, was war denn der Grund für diese massenhaften Stürze?
Der Regen. Und der Regen fiel auf staubtrockene Straßen und machte sie so glitschig, dass sie teilweise nicht mehr passierbar waren. Es gab wirklich Dutzende von Unfällen, die meisten in sehr, sehr geringer Geschwindigkeit, das heißt mit Hautabschürfungen oder gänzlich ohne Verletzungen. Zumindest ist das so der erste Eindruck. Das ist nichts, wofür die Organisation etwas kann. Das ist schlicht und ergreifend Pech. Auf einer solchen ersten Etappe, auf der es sowieso sehr nervös zugeht, war das natürlich absolutes Gift, zumal es eigentlich 3 Stunden lang dann so durchgeregnet hat.
Schauen wir auf den aktuell besten deutschen Radfahrer Emanuel Buchmann. Der Vorjahresvierte hatte sich bei einer Rundfahrt vor wenigen Wochen bei einem Sturz verletzt, ist aber jetzt trotzdem an den Start gegangen. Welchen Eindruck hat er auf Sie gemacht?
Einen sehr, sehr guten. Und die beste Nachricht ist, er gehört zu denen, die nie vom Rad mussten, der nicht gestürzt ist. Und er hat sogar im Ziel gesagt, dass er die Hüfte, auf die er ja gefallen war vor 2 Wochen bei diesem Vorbereitungsrennen, nicht mehr gespürt hat. Das hat natürlich auch alles mit dem Adrenalin zu tun. Da denkt man nicht dran. Er hat sich gut gefühlt. Er wirkte im Ziel sehr, sehr zuversichtlich. Und das war im Prinzip auch der Eindruck während dieser Etappe, auf der er sich immer gut positionieren konnte, mit sehr viel Ruhe, mit sehr viel Renninstinkt, sich aus allen dramatischen Stürzen herausgehalten. Und da war er fast der einzige von denen, die am Ende um die ersten 3 Plätze hier mitfahren können.
Nun gibt es ja auch ein umfangreiches Sicherheitskonzept. Unter anderem dürfen ein paar Fans an der Strecke mit dabei sein und die Radprofis anfeuern. Allerdings mit deutlich mehr Abstand als sonst. Hat sich dieses Sicherheitskonzept heute bewährt?
Ja, das offizielle Sicherheitskonzept sieht ja vor, dass an Start und Ziel es keine Kontakte geben darf zwischen den Fahrern und den Autogrammsammlern und den Selfie-Jägern. Das konnte man gut umsetzen, aber es ist klar, es gibt ja kein Verbot, an die Strecke zu kommen, dass man in einer so radsportbegeisterten Region hier es nicht schaffen würde, die Strecken von Publikums frei zu halten. Es waren natürlich viele Zehntausende an der Strecke, vielleicht auch mehr als 100.000, aber die meisten mit Mund-Nasen-Schutz immerhin, und am Ende haben sie den Etappensieger gefeiert, nämlich den Norweger Alexander Kristoff. Bei all dem Regen sicherlich keine Überraschung, dass ein Norweger vor dem dänischen Weltmeister Mats Pedersen und dem Niederländer Chris Bol gewonnen hat.
Live aus Nizza war das Holger Gerska. Von 2 jetzt auf 4 Räder und zur Formel 1. Morgen steht das 7. Saisonrennen, der große Preis von Belgien, auf dem Programm. Heute gab es das Qualifying und die Pole Position hat sich mal wieder Weltmeister Lewis Hamilton im Mercedes gesichert. Jens Gideon mit den Einzelheiten.
Die Rekorddaten von Lewis Hamilton werden immer beeindruckender. Nur noch 7 Pole Positions fehlen bis zur magischen Marke von 100. Zum 5. Mal in dieser Saison qualifizierte sich der Titelverteidiger mit seinem Mercedes für die beste Startposition. Zweiter der Qualifikation von Belgien wurde Hamiltons Teamkollege Valtteri Bottas und sorgte damit dafür, dass die erste Startreihe zum 5. Mal hintereinander eine reine Mercedes-Reihe ist. Schnellster vom Rest war bei sonnigem Wetter in den Ardennen der Niederländer Max Verstappen. Der Red Bull-Pilot war in Spa-Francorchamps sogar ziemlich nah dran, zumindest am 2. Mercedes von Bottas. Das bisher schlechteste Ergebnis dieser Saison gab es für Ferrari. Sebastian Vettel wurde 14. Für seinen Teamkollegen Charles Leclerc reichte es auch nur für Platz 13. Der nächste Tiefpunkt für die Roten in einer sowieso schwachen Ferrari-Saison.
Also keine guten Aussichten für Sebastian Vettel und Ferrari für das Rennen morgen. Los geht's um 15.10 Uhr. Morgen Abend gibt's dann auch das große Champions-League-Finale der Frauen. Der VfL Wolfsburg spielt gegen den Serienmeister Olympique Lyon. Und für Wolfsburgs Kapitänin Pernille Harder dürfte das Finale das letzte Spiel im VfL-Trikot gewesen sein. Denn übereinstimmenden Medienberichten zufolge soll die Dänen vor einem Wechsel zum FC Chelsea stehen, wo bereits ihre Lebensgefährtin unter Vertrag steht. Der VfL Wolfsburg wollte sich zu den Wechselgerüchten auf NDR-Nachfrage noch nicht äußern.
So viel vom Sport im Echo des Tages an diesem Samstag. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Im Studio war Michael Latz.
NDR Info.